Ja, wir kommen zum zweitletzten Sendschreiben. Das Schreiben an Philadelphia, wo es ein schönes Schreiben ist. Und nächsten Sonntag machen wir den Abschluss mit Laodicea, wo der schon ein Herr mehr um den Tod wird gehen. Nun, ich habe geschrieben, Philadelphia, klein, aber fein, in Offenbarung 3, 7 bis 13. Ich bin von der Gemeinde richtig begeistert. Ich habe mich gefragt, ob ich mich dort bewerben soll. Als Prediger, als Pastor. Und dann ist natürlich, wenn ich so etwas rauslasse, die Frage, an welche Gemeinde möchtest du dich denn bewerben? Wo möchtest du hergehen, jetzt noch vor dem Pensionieren? Und das ist ohne grosse Umschweife, das ist Philadelphia. Die Gemeinde, die hat mich begeistert. Klein, aber fein. Und Gott redet zu ihr und hat ein Sendschreiben, wo kein Tadel, kein Vorwurf, keine Ermahnung im negativen Sinn ist, sondern er hat sie bestätigt, er hat sie gelobt, hat ihnen Mut gemacht, um mit ihnen vorwärts zu gehen. Ich lese mal den Text Offenbarung 3, 7 bis 13. Und dem Gemeindeengel in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine Tür vor dir aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's doch nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort vor Gott bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone oder Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und will ich auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das soweit Sendschreiben an Philadelphia, die Vorstellung von dieser Gemeinde. Und wir wollen es jetzt nun im Einzelnen anschauen. Wer war die Gemeinde in Philadelphia? Philadelphia heisst auf Deutsch die Bruderliebe. Die beiden Wörter kommen dort drin vor, Bruder und Liebe. Die Bruderliebe heisst wirklich auf Deutsch. Und das war sie, die Gemeinde. Sie haben einander von Herzen gern gehabt, sie haben den Herr geliebt, sie waren da gewesen. Sie haben eine kleine Kraft gehabt, wird hier beschrieben. Eine kleine Kraft, die sie schwach war und vor der Umwelt unbedeutend. Man könnte sagen, sie waren vielleicht ein Hinterhof gemeint. Irgendwo in einer Garage eingemietet mit ein paar Stühlen und Bänken. Und einen einfachen, schlichten Gottesdienst, den sie dort gefeiert haben. Aber sie haben gelebt. Sie waren eine lebendige Gemeinde. Und sie haben wirklich festgehalten an dem, was ihnen Gott gegeben hat. Das heisst, sie haben das Wort von Jesus bewahrt und daran festgehalten. Sie haben auch den Namen Jesus, das Bekenntnis zu Jesus, nicht verleugnet, sondern haben zu dem gestanden. Sie sind neben der grossen, mächtigen und imposanten Synagoge, die eine grosse Sache war, daneben ein kleines, unbedeutendes Gemeindli war. Sie hatten mit den Juden zu tun. Das heisst, es sind Juden, die eigentlich gelogen haben, weil sie der Weg in der Echtheit nicht waren, sondern sie haben sich nur so gegeben. Weiter wird gesagt, dass sie das Wort von der Geduld bewahrt haben. Sie haben es nicht einfach gehabt. Aber Gott hat ihnen Zusagen gegeben, gesagt, wartet, habt fest bis ans Ende. Und dann kommt der glorreiche Abschluss. Und das haben sie gemacht. So können wir das ganze Sendschreiben anschauen und sehen, es ist kein Tadel, wo Jesus über der Gemeinde muss aussprechen muss. Es ist eine tolle, frische, lebendige, erweckliche Gemeinde. Nach außen gesehen, sie waren klein, unbedeutend. Ja, was soll das Gemeindli in Philadelphia mit diesen paar Leuten? Denn sie sind noch arm, sie sind schwach. Neben der riesigen, mächtigen Synagoge, die daneben gestanden ist. Ja, schauen wir mal auch die Verheißungen an, die ihnen Gott gegeben hat. Er hat gesagt, ihre guten Werke seien offensichtlich. Und auch von Jesus erkannt. Sie haben gute Werke gehabt, sie haben Geistesfrucht gehabt. Also sie haben nicht nur geredet, sondern sie haben gelebt, sie haben gewirkt und von ihnen sind gute Werke ausgegangen. Dafür haben sie auch eine geöffnete Tür gehabt im geistlichen Bereich. Sie haben gewirkt, sie sind zu den Herzen gekommen, sie waren missionarisch, evangelistisch gesinnt gewesen. Und haben immer wieder Leute da getroffen, die sie offen waren, die sie ansprechen konnten. Und das hat man mit dem Begriff genannt, eine offene Tür. Und wie schön ist das, wenn man das als Gemeinde muss und darf erleben, dass da offene, bereite Türen sind, wo man reingehen kann und zwar Gottes bringen, Christus gross machen und ihn wirklich zur Verfügung stellen. Jesus sagt in Vers 7b, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand vor dir auftut. Also, Jesus war der mit der Schlüsselgewalt. Wenn er bestimmt hat, ich tue auf, dann hat man können der Tür durchgehen. Und es hat niemand das können hindern. Und ankerum, wenn er die Tür zu einer anderen Seite zugetan hat, hat es nichts genützt, das einzurennen und daran zu pochen, sie ist zugeblieben. Gott in der Souveränität hat da gewirkt. Vers 8, siehe, ich habe vor dir eine Türe aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Ja, einige aus der Synagoge sind auftreten gegen ihn und Jesus verheißt, auch die werden mal Buße tun und zu deinen Füßen fallen. Vers 9b. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu meinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Sie sind da und dürfen leben, dass auch die grössten Widerstände von Gott gebrochen werden, wo voran so protzig, stark über sie gestanden ist, dass die kommen, dass die Buße tun. Eben da hat der Herr eine offene Tür gegeben und so zum Heil kommen. Er verheißt ihnen auch, weil sie so treu sind im Bewahren von dem Wort, das Jesus ihnen gibt. Wird er sie auch in der grossen Trübsal bewahren. Es wird eine Not kommen und es wird eine grosse Trübsal kommen. Und drin wird er sie bewahren und durchbringen. Eine wunderbare Verheißung. Er sagt zum Schluss, siehe, ich komme bald. Und wenn das vor 2000 Jahren geschrieben ist worden, ist das umso mehr heute relevant und gültig. Jesus kommt sehr bald. Und darum wollen wir an seinem Wort fest haben. Wir wollen überwinden und uns auch zur Säule, wie es heisst, zur Säule im Tempel machen. Das heisst, der Tempel besteht ja nicht mehr aus Stein, als grosses Gebäude dort in Jerusalem auf dem Tempelberg, sondern der Tempel ist erstens mein Leben, wo Jesus, der Heilige Geist, hineingießt. Und er ist gemeint, wo wir durch die verschiedenen Leben zusammengehören, als ein Leib zusammen. Das ist der Tempel. Und dort drinnen will uns Jesus zu einer Säule machen. Eine Säule, die trägt. Eine Säule, die angeschrieben ist und bekennt, zu was dass sie da ist. Das wird Jesus machen. Und wir sollen nicht mehr rausgehen. Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da, wie es schon im Psalm 23 steht. Und schlussendlich sagt er, der Name Jesu wird auf der Stirn geschrieben werden. Ein unvergleichbares Zeichen, dass wir zu Gott gehören, dass wir Jesus-Leute sind, wird auf unsere Stirn geschrieben, sichtbar, dass man merkt, das ist nicht unbedingt in erster Linie Ueli Jungen, sondern er ist ein Bekenner von Jesus, er ist ein Nachfolger von Jesus, er ist eine Jesus-Person. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz nehme. Luther übersetzt hier Krone. Es ist der Siegeskranz oder Medaille, kann man sagen, von den römischen Spielen, Olympiaden, die dann zumal stattgefunden haben. Das war so ein Kranz mit goldigen Laubbeerblättern, wo man hier oben am Kopf gesteckt hat. Und der gewonnen hat, der hat den Siegeskranz bekommen, die Medaille, die höchste Auszeichnung und ist geehrt und gelobt und der war, der konnte wirklich vorwärts gehen. Und er sagt so, liebe Gemeinde, wie ihr treu an mir seid, wird in euch der geistliche Siegeskranz, das goldige Lorbeerblatt, auf den Kopf stecken, wo euch auszeichnet mit allen Ehren, wo ich zeige damit, ich habe Freude an euch. Ich liebe euch. Ich gehe mit euch den Weg. Und das war gemeint in Philadelphia. Und die hat er geliebt. Wir wollen noch drei Aspekte anschauen. Einer, der stark rauskommt, ist, sie haben eine kleine Kraft. Denn du hast eine kleine Kraft. Und das ist im Neuen Testament und überall immer wieder eine grosse Verheißung. Es ist menschlich nicht so einfach. Wir möchten gerne die stabilen Leute sein. Voll Kraft nach Geist, Seele und Lieb, stark und mutig vorangehen. Und da sagt ihnen Jesus, der hat eine kleine Kraft. Eben klein, aber fein. Seid äußerlich unbedeutend. Habt das Gefühl, wenn ich mich nicht fest an Jesus habe, dann kann ich überhaupt nicht bestehen. Und das hat immer eine grosse Verheißung. Paulus schreibt den Korinther im 1. Korinther 1, denn das Törichte, das Schwache, das Unedle und Verachtete vor der Welt, das hat Gott der Welt. Fühlst du dich schwach? Fühlst du dich unbedeutend? Fühlst du dich irgendwie an den Rand gestellt in der Welt? Denk daran, du bist an der Welt Gottes. Das hat Gott der Welt. Um gross und stark zu machen gegenüber einem anderen Fleischlichen, der protzig ist. Schon Psalm 126 sagt, die mit Tränen sehen, was? Die werden mit Freuden ernten. Sie weinen, gehen hin und bringen ihre Gaben mit Freuden. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Es gibt immer wieder, gerade auch aus der Schwachheit raus, zu heulen und zu prägen, dass wir unsere Tränen vergüssen. Und das segnet Gott. Das segnet Gott und sagt, du wirst dafür einmal mit Freude ernten. Du wirst kommen. Das ist dann zumal in der Ernte, wenn sie die Garben haben zusammengetan, so ein richtiges Freudenfest war. Sie haben gerne um dich geführt, um die Scheune sie vollgekommen, haben sie ihre grossen Erntedankfest gemacht. Das hat dann einen richtigen Bezug gehabt zu der ganzen Ernte, die sie eingebracht haben. In der Seligpreisungen sagt Jesus im der Bergpredigt, glückselig, oder man kann so übersetzen, zu gratulieren dem, den Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Zu gratulieren, sagt er, bist dir, wenn du die Armen im Geist vorkommst. So klein vorkommst. Und so umso treuer du zu mir haltest. Der wird eine Säule sein im Reich Gottes. Wunderbar, wie wir das hier haben. Oder Paulus hat es im Leben müssen durchexerzieren. Wir kennen das in 2. Korinther 12, die Aussage, denn lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus war schon schwach. Er hat gedreht, er hat unterdürren müssen und hat vom Herrn gebeten und gesagt, nimm mir die Schwachheit, mach mich stark, ich will so richtig Power sein und dann für dich wirken. Und Gott hat ihm gesagt, nein, ich lade die Schwachheit, damit die Kraft Gottes bei dir wohnt und damit der und offenbar werden, klar ist, das ist nicht der Paulus, sondern das ist Gott, der wirkt hat. Und das ist genau noch heute so. Jesus verheißt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der großen Versuchung. Es gilt das Prinzip, wenn wir mit unserem Latein amenzi, de Vogata, wenn wir schwach sind, dann kommt Gott und entfällt die Kraft Gottes in uns hinein und werden erweckliche Züge für ihn. Ja, es ist auch heute wichtig, das zu sehen, weil wir ja in einer Kultur leben, die sagt, wer etwas ist und so etwas gebraucht hat, der kommt zum Ziel. So die Machertypen werden aufgestellt, uns in den Medien vorgestellt. Und Gott sagt, nein, ich habe die schwache Welt. Klein, aber fein. Nach aussen eine Hinterhofgemeinde. Aber nach Gottes Sicht eine Bilderbuchgemeinde. Das ist es. Und das wollen wir sehen. Ein zweites, was man sehen kann, gab das Wort bewahren. Weil du mein Wort bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Halte, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz von dir nehmen. Das Wort hat immer eine ganz spezielle Kraft. Das Wort vom Kreuz ist ja eine Schwachheit für die Umwelt. Aber für uns, sagt Paulus auch im Korintherbrief, für uns ist es eine Gotteskraft, ist das, was trägt und uns durchführt. Und darum, gerade da setzt der Feind in der Versuchung im Untertreiben an. Er malt uns aus, Theologie. Ja, was die Bibel sagt, ist schon gut und recht, aber so genau musst du es nicht nehmen, kannst es nicht alles glauben. Es ist ja von uralt und ist so von verschiedenen Leuten geschrieben worden und überhaupt und jetzt kannst du es nicht so nehmen. Und das ist leider auch oft Theologie, die uns in der Ausbildungsstätte, der Uni vor allem gelehrt wird. Und mein Student in der Theologie hat gesagt, der letzte Rest vom Glauben ist mir im Studium genommen worden. Und das ist genau der Trick vom Teufel. Er will Zweifel säen am Wort Gottes, er will sie von innen aus die Erde aushöhlen. Und dann, wie soll man den Dienst tun, wenn man das Wort nicht mehr hat, als das, was es ist, kraftlos. Mir ist der wirklich auch geistlich schwach. Geistlich schwach, vielleicht nach außen gross. Der Mann, der Pfarrer mit dem grossen Pfarrhaus, mit dem grossen Lohn und allem mit der Ehre im Dorf immer, Herr Pfarrer hier, Herr Pfarrer da. Aber das Eigentliche ist ausgehöhlt worden, nämlich das Vertrauen auf Kraft Gottes in seinem Wort. Ja, wir lesen hier auch, dass Gott dadurch in der Stunde der Versuchung ganz nah bei uns wird sein, weil wir am Wort Gottes festhalten. Wir können auch das sagen in Bezug zum Wort Gottes, so wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, so geht Gott mit uns um. Und da möchte uns Gott Gnade schenken, dass wir sein Wort weiterhin wirklich als wahr, als untrüglich, als Leben, als Existenz, als Power, als Kraft erkennen und erleben und mit der durchs Leben gehen. Erweckliche Gemeinden sind immer Bibelgemeinden. Wir können das schauen, zum Beispiel in China, wo erweckliche Situation ist, vor allem im Untergrund. Offensichtlich werden sie unterdrückt, möglichst niedrig gehalten. Bibel wird nur in beschränktem Maß gedruckt und weitergegeben. Sie ist wenig, aber sie hat enorme Liebe zum Wort Gottes. Da werden Bibelteile abgeschrieben und untereinander verteilt. Und man liest und betet mit dem Wort und rechnet mit dem Wort und erlebt, dass es eine unwahrscheinliche Wirkung hat. Gemeint wächst, gemeint blüht. Obwohl der Kommunismus sie unterdrücken will. Sie blühen, sie sind erwecklich, weil sie am Wort festhalten. Und das kann man auch an anderen Orten leicht feststellen. Und dann noch das Letzte. Den Namen Jesu mutig bekennen. Denn du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich werde schreiben den Namen meines Gottes auf eure Stirn. Das ist wahr. Der Name Jesu. Jesus sagt in der Bergpredigt klar, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Jesus bekennen, mutig sein, ist auch ein Staat zu der Kraft, zu der Schwachheit, wo wir drinnen leben. Jesus, was ist er denn schon? Einer, der elendiglich versagt und am Kreuz gestorben ist. Was wollt ihr mit dem machen? Wir wollen ihn weiter bekennen. Wenn wir bekennen, so hat das eine grosse, ganz grosse Verheißung. Und das merken wir ja auch heute in der Umgebung. Man kann oft mit den Leuten lang über Gott diskutieren. Gott hin, Gott her, ist interessant, es geht für und gegen und vielleicht sogar manche Übereinstimmung. Aber sobald dass man auf Jesus kommt, auf den Namen kommt, merken wir, der hat eine Brisanz. Und dann kommt die Auseinandersetzung. Nein, mit Jesus, die ganze Geschichte und so weiter, kommen wir nicht damit. Ja, mal in einem Lippenablass-Intensivkurs eine Lehrerin gehabt, wo mir gesagt, ja weiss, was ich auch vernommen habe, dass ich Pastor bin vor einer Gemeinde, vor einer freien evangelischen Gemeinde, sagt, ja weiss, mein Gottenkind ist auch zu einer Gruppe, Frugengruppe kam und hat scheinbar eine Bekehrung erlebt. Aber jetzt ist das so schwierig, weil jetzt rede ich nur noch von Jesus. Kannst doch nicht. Nur noch von Jesus. Was bringt dir das? Was bist du? Und dann habe ich mir so erklärt und gesagt, sie hat Jesus erlebt, so wie du das beschreibst, in ihrem persönlichen Leben. Und jetzt redet sie davon. Weil Jesus mit ihr wirklich einen neuen Mensch gemacht hat. Aber das war so klar für die Lehrerin, ein Sektelet. Es kommt jetzt alles nur so mit Jesus daher. Ich möchte lieber nicht mehr damit zu tun haben. Der Name Jesus ist daher gar nicht so einfach in unserer Umgebung, in unserer Kultur. Eben Gott. Man hat verschiedene Wörter für Gott, man hat verschiedene Ansichten über Gott und doch trifft man sich irgendwie in Gott. Alle Wege führen zu Gott. Aber Jesus ist die Herausforderung und teilt das Leben. Wir wollen ihn festhalten. Und dabei sein, dass der Name Jesu enorme Kraft hat. Das merkt man auch, wenn man eine Auseinandersetzung hat mit dämonischen Geistern und Kräften. Wenn man dann entgegentritt im Namen Jesu, dann müssen sie weichen. Man kann sonst oft beten und machen, aber wenn man in Angriff geht, konkret im Namen Jesu das angeht, dann gibt es die offene Tür, wie wir so gesehen haben, wo Christus schenkt. Und das ist das Geheimnis, und zu dem möchte ich wirklich ermutigen, bekenne dich zum Namen Jesu. Nehmt den Namen Jesus für euch in Anspruch. Für eure Schwierigkeiten, für das Umfeld und so. Und dann wird es eine grosse Sache. Am Schluss steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia, die Bruderliebe, die schöne Gemeinde, wo uns hier von Gott vorgestellt wird. Mal schauen, ob ich gleich einmal das Bewerbungsschreiben mache. Gemeinde im Hinterhof, eingemietet in einer Garage, die zusammenkommt, die klein ist, aber lebendig, die leuchtet, die eine Ausstrahlung hat. Eine Hinterhofgemeinde im allgemeinen Begriff, aber in Gottes Augen eine Bilderbuchgemeinde ist. Und darum wollen wir sie als Beispiel vor uns nehmen. Wir wollen auch einen Moment Stille machen und uns fragen, was kann uns die Gemeinde an Ermutigung sagen und wo können wir uns von ihr ein Stück Brot abschneiden und damit durchs Leben gehen als Vorbild und das auch in unser Leben umsetzen. Wir werden Stille durch die Betten.